Ich habe den Eindruck, wir bräuchten jedes Mal viel mehr Zeit und länger Zeit, um die Weltlage zu besprechen. Es ist eigentlich gar nicht möglich, alles abzudecken. Wir versuchen es in Ausschnitten zu gucken, was uns und was andere Menschen bewegt. Was bewegt Sergei Lochthofen? Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich schaue gerade aus dem Fenster und sehe kleine Schneeflöckchen fallen und freue mich, dass viele der Prognosen, die da in den letzten Tagen zu hören waren, heute vielleicht auch nicht zutreffen. Wir haben normalen Winter, aber keine Katastrophe. Ist ja schon die gute Nachricht, würde ich mal sagen, denn es ist unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, dass der Umgang mit den sehr präzisen Informationen zwischen zum Wetter, also es geht ja manchmal um 2-3 Stunden genau sozusagen, was da kommt. Manchmal aber eben halt 100 Kilometer nördlich oder 100 Kilometer südlich, fällt den vielen Menschen noch ganz schön schwer. Also sie erregen sich dann, wenn doch der Eisregen hier nicht kommt, sondern eben in Nordhausen ist oder irgendwo in Hannover. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das Wettergut schon vermittelt wird. Und wenn die Katastrophe eintrifft und die Leute sind nicht gefragt, dann sind sie ja nicht gewarnt, dann sind sie ja auch hinterher wieder entsetzt.
Ja, ja. Denn solange man sich noch über das Wetter aufregt und entsetzt, da ist ja die eigene Welt innerlich noch in Ordnung, oder?
Na, das gehört schon zu unserem Leben. Ich meine, man kann nicht nur mit den großen Themen sich beschäftigen. Da möchten ja die Menschen im Augenblick auch gar nicht ständig sozusagen damit konfrontiert werden, denn die Nachrichten aus der Welt sind so beunruhigend, ungut, dass viele sagen, okay, ich höre gar nicht mehr Nachrichten. Insofern können wir froh sein, dass wir eine treue Hörerschaft hier haben.
Ja, eine treue, interessierte Hörerschaft, und wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Ist ja vielleicht auch ganz gut, so ein Ritual zu haben, wo man sich damit beschäftigt, dann wieder abschaltet. Aber derzeit habe ich den Eindruck, dass es überall auch brennt im wahrsten Sinne des Wortes, oder ist das nur meine Wahrnehmung?
Nein, Sie haben vollkommen recht, es hat sich wirklich fundamental etwas verändert. Wir hatten ja jahrzehntelang eine internationale Gemeinschaft, in der doch Verträge, Abmachungen, sozusagen die Vernunft zu einem gewissen Grade auch eine Rolle spielte. Das hat vom Final her, sozusagen vom Final her in Russland mit dem Überfall auf die Ukraine eigentlich sozusagen das Recht des Stärkeren wieder um sich gegriffen. Und damit ist, sage ich mal, diese auch Weltordnung sehr stark erschüttert worden, und in Amerika geht es weiter. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass heute der erste Tag ist, wo der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, also dieser Überfall, länger dauert als das russische vaterländische Krieg gegen Deutschland. Ja, das heißt also schon viel länger, ein Tag länger, als es vorher dieses große geschichtliche Ereignis war. Vergleichbar einiges. Hier hat auch jemand sozusagen ein grausamer Nachbar den anderen überfallen. Nur, sage ich mal, der Schurke Putin, der traut sich bis heute noch nicht mal eine Kriegserklärung abzugeben, sondern behauptet, das sei eine Spezialorganisation. 300.000 Soldaten sind auf beiden Seiten, also jeweils also über 500.000 gestorben, viele Zivilisten. Also es ist schon gruselig, was da passiert. Und wie gesagt, dieses Recht des Stärkeren greift immer mehr um sich. Wir sollten alles dagegen tun, da Europa ist schon da nicht ohnmächtig, dass das nicht weiter forciert wird.
Über die Heucheleien oder über das Schweigen von Merz können wir nochmal reden, aber zuvor nochmal über das Völkerrecht. Das Völkerrecht ist ja eine Errungenschaft, ist ja ein hohes Gut. Das, oder war das immer nur Makulatur und das Recht des Stärkeren?
Naja, da müssen wir einen großen Vortrag dazu halten, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Es war schon immer nach dem Zweiten Weltkrieg ein Pax Americana, das heißt ein amerikanischer Frieden, von dem wir sehr profitierten und der natürlich in einer ganz anderen Zeit entwickelt worden ist, mit Verweis auf Menschenrechte in der Auseinandersetzung mit sozusagen dem Osten, mit dem Sowjetischen Reich. Das ist alles jetzt vorbei, weil die Menschenrechte spielen offensichtlich keine größere Rolle mehr in der Auseinandersetzung. Ja, auch in Venezuela, nicht jetzt, dass man den Maduro da rausgeholt hat, aber man sieht ja auch, dass man versucht, sich zu arrangieren mit dem Regime, wie es jetzt immer noch da ist, und ich glaube, das Modell ist auch bezogen auf den Iran, das, was die Amerikaner favorisieren, also die Spitze weg, vielleicht die Revolutionsgarden noch auflösen und so weiter, aber ansonsten will man nicht wie im Irak das System völlig verändern. Die Folgen hat man ja gesehen, IS und anderes. Also wir sind in einer wirklich turbulenten Zeit angekommen, und alle zusammen hassen natürlich Europa, weil es zeigt, Länder mit unterschiedlichen Interessen können miteinander vernünftig auch für Frieden einstehen. Wir sollten alles daran tun, Europa weiter zu entwickeln.
Die Iraner, zumindest die Freiheitsliebenden, haben die Hoffnung auf Europa oder eher auf Amerika?
Amerika natürlich. Also wir spielen da eine untergeordnete Rolle, weil wir militärisch zu schwach sind. Muss jetzt nicht nur ein Vor- und Nachteil sein. Alle meckern jetzt gerade, also ja, wir müssen uns selbst verteidigen können, das ist richtig, wir sind von Amerika zu stark abhängig. Aber ich glaube, die gesamte Entwicklung ist ja in die falsche Richtung. Also diese bombastischen Ausgaben für Rüstung. Amerika will 1,5 Billionen Dollar ausgeben. Russland gibt gewaltige Summen aus. Also fast alles, was so im Land irgendwie zu verscherbeln ist, wird in den Krieg gesteckt. Die Bevölkerung verarmt auch. Das ist vollkommen klar. Deswegen, die Russen hoffen sehr, dass im Laufe der Verhandlungen mit den Amerikanern vor allem die Sanktionen fallen. Wir sehen es ja auch im Iran. Die Ereignisse, die wir jetzt beobachten, sind eine Folge der Sanktionen, weil einfach die wirtschaftliche Entwicklung des Landes stark gehemmt ist. Und während die international die Iraner ausgeben für so einen Hezbollah-Kämpfer 2000 Euro im Monat, haben die Leute im Iran 7 Euro oder 7 Dollar im Monat zu überleben. Das heißt also, da ist schon etwas im Gange, aber ich fürchte, der Trump will einen Deal machen und da ist Schlimmes zu erwarten, in jedem Fall.
Kommen wir mal zurück zu den Expansionsplänen. Das ist ja ein purer Imperialismus, denn über die Hinwegsetzung des Völkerrechts haben wir gesprochen, aber die Pläne, die sind ja offen, das ist ja offener Imperialismus, wie im Staatsbürgerkundeunterricht Schulbuch.
Ja, das ist ein bisschen erinnert an die DDR. Ich habe den Begriff seinerzeit nicht gerne in einem Kommentar genommen, weil ich fand ihn immer so plump eigentlich. Aber das, was Trump da in Grönland treibt und in Bezug auf Dänemark, letztlich ja auf den Rest Europas und sozusagen ein friedliches Miteinander, das ist schon sehr primitiv und das ist reinster Imperialismus, nichts anderes als was der Putin da macht mit seinem schrecklichen Krieg. Wir müssen sehen, dass wir sozusagen unter die Wölfe geraten sind. Also ich sage immer nur, Wagenburg zumachen, es wird ein langer Winter werden, wo wir zusehen müssen, wie wir da durchkommen. Die NATO ist natürlich tot, wenn das wirklich so kommt, wie es die Amerikaner sich vorstellen, indem sie am Ende nicht weiterkommen mit ihrem Versuch, die Bevölkerung zu korrumpieren. Wir wissen es nicht, ob das erfolgreich ist. Es geht um viel Geld bei den ganzen Geschichten, also ob die Grönländer da wirklich so lange Widerstand leisten. Aber wenn sie militärisch da eingreifen, ist die NATO im Prinzip kaputt. Ich will noch mal an dieser Stelle einhaken. Also dieses Argument, die Chinesen und die Russen sind da ständig unterwegs, ist natürlich Unsinn. Wissen alle, auch Trump, aber er behauptet in reinster Manier sozusagen, setzt Lügen in die Welt und behauptet sie, solange es geht und am Ende bleibt da irgendwas bei den Leuten hängen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich bin ja in Ohrenhof in eine russische Schule im alten Schloss Ehrenstein, fast wie Hogwarts war das, in die Schule gegangen. In unserem Klassenraum hing eine große Karte. Das war nicht untypisch für eine russische Schule, also sowjetische Schule. Es war die Sowjetunion, eine geografische Karte. Und da war interessant drauf immer, dass an den Ecken, da wo die Grenze irgendwo mit Norwegen im Meer verschwindet, also an der Insel Kola, ging eine Linie bis zum Nordpol weiter. Und genauso war das in der Beringstraße, also da, wo Alaska an Sibirien rankommt, dazwischen ist ja eine Meerstraße, da ging genauso eine Grenzlinie bis zum Nordpol. Und Russland und die Sowjetunion sind immer davon ausgegangen, dass dieser große Bereich des Polarmeeres alles ihnen gehört. Ja? Obwohl internationale Verträge natürlich nicht davon ausgehen, dass der Nordpol oder weite Teile des Nordpolarmeeres russisch sind, weil das widerspricht allen Verträgen. Aber es ist so sozusagen in der Bevölkerung immer wieder implantiert worden. Und ich glaube, Putin ist aufgewacht damit, dass das alles russisch ist, da oben. Da ist eine Selbstverständlichkeit da und auch sich dafür militärisch einzusetzen. Und auf der anderen Seite, Amerika hat nur durch Alaska so ein kleines Stückchen davon. Grönland käme Trump sehr zu Pass. Da fehlt nur das Stückchen Kanada noch dazwischen, was man besetzen müsste. Dann hätte man mindestens genau das Gleiche wie die Russen. Also Imperialisten unter sich im großen Ganzen und wir geraten dazwischen.
Stehen denn die Russen und die Chinesen kurz davor, den Nordpol zu besetzen oder ist das Quatsch?
Das ist natürlich Unsinn. Die Chinesen schauen natürlich sehr pragmatisch, welche Wege gibt es irgendwann mal, wenn es um die Schifffahrt geht, nach Europa, die viel kürzer sind als um die halbe Welt herum im Süden. Also die chinesischen Containerschiffe würden schon gerne durchs Nordpolarmeer gehen, aber es ist noch nicht so weit. Davon redet man in Russland schon seit 50, 60 Jahren und baut eine große Eisbrecherflotte, aber es geht immer noch viel zu langsam da oben lang und für Russland natürlich strategisch ganz wichtig, sie kommen aus dem Schwarzen Meer, durchs Mittelmeer nicht gut raus, sie müssen durch die Ostsee, wenn sie von Petersburg losziehen, das heißt, es wäre für sie schon ganz gut, da oben rumschippern zu können, aber im Augenblick ist das alles eine Fantasterei, natürlich der Klimawandel verändert die Gegend und die Chinesen möchten gerne dort mit sozusagen von der Partie sein, weil der Welthandel für sie von einem großen Interesse ist, aber im Augenblick völlig gaga, das Ganze, was da erzählt wird. Donald Trump geht es noch nicht immer alleine um die Rohstoffe in Grönland. Dem geht es wirklich darum, dass er ein amerikanischer Präsident ist, der in die Geschichte eingeht, dass er Grönland zu Amerika dazugeholt hat und Amerika vergrößert hat. Das ist sein Traum, wenn er schon den Friedensnobelpreis nicht kriegt. Es ist ein eitler, dummer, primitiver Traum, aber er ist so.
Die Kollegen vom Spiegel schreiben, Trump hat den Gipfel seiner Macht überschritten und er hat ja auch massive innenpolitische Probleme, mit denen er versucht natürlich abzulenken. Die Schüsse in Minneapolis, wo treibt Amerika hin? Das ist eine Katastrophe, oder?
Ja, wir haben ja alle, ich vermute mal, Sie haben auch, unsere Zuhörer haben das Video gesehen, auch die Informationen dazu. Es ist aus meiner Sicht ziemlich eindeutig, dass da eine grausame, fatale Überreaktion der Behörden von ICE stattgefunden hat. Eine junge Frau, Mutter von drei Kindern, ist erschossen worden bei so einer Gelegenheit. Die zusätzlichen Videos, die sie noch gezeigt haben, die alle geschnitten sind, du weißt immer nicht genau, was noch alles an Bildern da war, die zeigen auch, dass die Situation nicht so aggressiv war, dass man in irgendeiner Art und Weise Schusswaffen hätte gebrauchen müssen. Aber wir merken ja auch, die Art des Umgangs in Amerika hat sich völlig verändert. Das heißt, Donald Trump hat sich sehr früh festgelegt, obwohl kein Richter, keine Untersuchung stattgefunden hat oder ein Richter das gesehen hat und versucht, das auf Notwehr zu trimmen. Das ist schon bemerkenswert und lässt auch nicht zu, dass es eine unabhängige richterliche Untersuchung gibt. Er hat das gleich alles auf die Bundesebene gezogen, da hat er seine Leute, die Gouverneure und die in niedere sozusagen Stufe, die ja möglicherweise ergebnisoffen das hätte untersuchen können, ist ausgeschaltet. Das ist etwas, was wir hier natürlich in Europa mit Befremden sehen, dass da Amerika sich ganz stark und schnell in eine Richtung verändert, wie wir sie vielleicht aus autoritären Regimen wie in Russland oder in anderen Regionen der Welt sehen. Dass das so schnell geht und dass die Widerstände an der Stelle so schwach sind in Amerika, muss uns hier natürlich auch aufhorchen lassen, weil bei uns hier auch nationalistische Kräfte nach vorne streben, wo wir das Gleiche zu erwarten haben.
Ich stelle mal zwischendurch noch eine grundsätzliche Frage. Es ist ja immer die Rede und in den letzten Jahrzehnten gewesen von der freien Welt, von dem Westen, von den westlichen Werten. Was kann man denn jetzt überhaupt noch unter der sogenannten freien Welt verstehen?
Ne, das ist eine Goodwill-Veranstaltung gewesen. Solange das natürlich in die richtige Richtung ging, war das kein Problem. Ich glaube, die freie Welt ist noch in Europa zu finden. Das heißt, wir versuchen diese ganze, eine wichtige Entwicklung, auch Erkenntnis der Menschheit, dass man respektieren muss, anderen Leute ihren Willen, dass man nicht mit militärischen Mitteln das durchsetzt. Das ist hier noch vorhanden, wird uns als Schwäche ausgelegt. Also als Europa ist nicht stark genug, um militärisch da irgendwo auf der großen Bühne mitzuspielen. Aber ich glaube, diese Schwäche ist auch ein Zeichen dafür, dass wir vieles davon auch tatsächlich ernst meinen. Was uns natürlich große Schwierigkeiten bereitet, dass Europa sich uneinig ist oft, dass wir einen Teil europäischer Mitglieder haben, die eigentlich nicht mehr so im Sinne von Europa arbeiten. Also wenn ich jetzt an Ungarn denke, wenn ich jetzt zum Teil an die Slowakei denke. Ich glaube, im Prozess in den nächsten Jahren müssen wir auch denen klar machen, wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr raustreten. Sonst werden wir nicht vorankommen. Es ist ganz gut, dass da so einmal drei, vier sich oder fünf oder eine Handvoll sich zusammentun und die Franzosen, die Deutschen, zum Teil auch die Briten, die ja nicht mehr in der EU sind und versuchen nach vorne zu marschieren und sich nicht mehr davon aufhalten lassen, dass alle gleichzeitig miteinander stimmen müssen. Das heißt, Europa wird sich verändern müssen unter diesem Druck.
Da sind ja die Probleme und der Showdown in Potsdam ja eigentlich im Vergleich Pillepalle, aber Innenpolitik und Landespolitik ist auch nicht ganz so unwichtig, weil es hat ja alles so Wirkungen, Sogwirkungen und ist vielleicht auch ansteckend für Thüringen. Was glauben Sie?
Naja, diese Explosion, die da stattgefunden hat, also BSW sich da in die Luft gesprengt hat, doch für uns, für Thüringen ist es sehr wichtig. Wir haben ja auch eine sehr fragile Konstellation hier, zeigt auch, wie sozusagen populistisch geführte Parteien sehr schnell auch an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen. Ich würde sagen, wenn es uns gelingt, sich nicht anstecken zu lassen, und im Augenblick habe ich das Gefühl, Katja Wolf und die Truppen halten sich noch sehr wacker. Ja, das heißt, der Angriff kommt ja nicht nur ständig von der querulierenden Wagenknecht, sondern auch von solchen Prozessen des Zerfalls. Dann hat Thüringen tatsächlich eine Chance. Wir haben ein Jahr Stabilität hinter uns und unter sehr fragilen Bedingungen. Kein Mensch hätte das annehmen können, dass das so funktioniert. Und ich hoffe, die lassen sich nicht verrückt machen. Die lassen sich nicht verrückt machen von Ereignissen irgendwo in Potsdam, wo natürlich auch ein Haufen Querulanten zusammengekommen sind. Die Leute, die etwas vernünftiger sind, sind jetzt in die SPD gegangen. Das heißt, es gibt eine Option, auch weiterhin regieren zu können in diesem Land. Aber es zeigt, dass diese neuen Konstellationen mit neuen Mitspielern sehr instabil sind und dass es für Gesamtdeutschland keine gute Perspektive ist. Wir haben dieses Jahr 5 Wahlen, davon 2 in Ostdeutschland. Was soll da rauskommen, wenn ein Teil der Mitspieler gar nicht regierungsfähig ist? Und da gibt es ja gar keine Frage. Sarah Wagenknecht ist nicht regierungsfähig. Sie kann höchstens querulieren.
Wenn die böse Fratze des Kapitalismus sich zeigt, immer mal wieder durch die Werksschließung zum Beispiel, spielt es auch der AfD in die Hände?
Ja, selbstverständlich. Sie versuchen zwar natürlich im Augenblick in einer für sie komplizierten Lage, ihr Anti-Amerikanismus, vor allem in Ostdeutschland, hat sozusagen mit dazu beigetragen, dass sie auch von einem Teil der Leute akzeptiert werden. Nun kokettiert aber ein Teil der AfD mit Donald Trump. Also man fühlt sich sehr gut in dieser Gesellschaft in Amerika, weil die amerikanischen Rechten sozusagen versuchen, auch nach Europa hineinzuwirken. Wir haben ja immer wieder Querschüsse, zum Teil skurriler Art. Schauen Sie mal diesen amerikanischen Gesundheitsminister aus dem Kennedy-Clan, der merkwürdige Briefe nach Europa schreibt, also wirklich auch ein bisschen schräg. Da gibt es natürlich die Bemühungen, auch solche Kräfte hier bei uns zu unterstützen. Und davon profitiert die AfD. Aber kommt natürlich in die Quere die Situation, dass Freund von Russland und von Amerika gleichzeitig zu sein, wird immer gefährlicher, sage ich mal, für jemanden hier in der Politik. Insofern sage ich mal, ja, sie haben bis jetzt davon profitieren können. Aber wie das jetzt dieses Jahr in Sachsen-Anhalt ausgeht, hängt natürlich auch da stark davon ab, ob die CDU noch mal sich berappeln kann oder nicht.
Die Schließung von
was die Zalando-Sache angeht, ist das ja tatsächlich normaler Kapitalismus. Man hat sozusagen die Förderung mitgenommen, man hat die Millionen mitgenommen. Jetzt hat man die Gelegenheit in Gießen ein sozusagen Logistikzentrum hochzuziehen, in dem 1000 Beschäftigte weniger sind. Man bekommt wieder Förderung. Das ist einfach knallharte Fratze des Kapitalismus. Die gibt es immer noch, ja, gar keine Frage.
Die Frage ist nur, ob es Sinn hat, sich aufzuregen. Wir werden ja gleich mit Bodo Ramelow sprechen. Der ist ja mal als Gewerkschafter engagiert. Ohne Kampf, ohne Arbeitskampf und ohne Intervention der Politik wäre das ja alles noch schlimmer mit der Fratze.
Ja, selbstverständlich. Es ist ja der Sinn der sozialen Marktwirtschaft, dass gerade diese brutalen Kräfte in irgendeiner Art und Weise angehegt und sozusagen gezähmt werden. Das gelingt nicht immer. Und es wird auch in Zukunft, wenn ich sehe, was in Amerika läuft im Augenblick, auch noch schwerer werden. Das heißt also, der Versuch hier halbwegs menschlich den Markt zu gestalten, wird immer schwerer, obwohl das Land immer reicher wird. Wir haben ja auch eine Situation, wo die Reichen in den letzten 20 Jahren ordentlich zugelangt haben, während viele soziale Themen nach wie vor sozusagen das Land drücken. Da gibt es einen Widerspruch, da gibt es auch viel Platz, wo man sich dafür einsetzt. Wo man mal kämpfen kann. Und Zalando ist nur ein Zeichen mehr dafür. Ja, wir werden immer wieder auch so auf solche Konjunkturritter reinfallen müssen, weil erstmal die Bereitschaft, hier ein paar tausend Arbeitsplätze zu schaffen, für uns ja erstmal sehr verlockend ist. Wir sind auch in einer halbwegs noch guten Lage, weil das Logistikgewerbe, wo die Menschen arbeiten oder bis jetzt gearbeitet haben, dass da doch sehr verschiedene Arbeitsplätze angeboten werden. Ich hoffe, ein Großteil von den Menschen, die da betroffen sind von der Schließung, wird wieder neue Arbeit finden. Aber das ist unter neuen Bedingungen, oftmals nicht zugleich guten Konditionen. Wenn man 10 Jahre lang in einem Betrieb gearbeitet hat, hat man vielleicht auch einen Aufstieg erlebt. Ob man dann den gleichen Posten woanders bekommt, das ist nicht raus. Aber insgesamt ist es natürlich für eine Stadt wie Erfurt und für die Region ein schwerer Schlag. Das ist der größte private Arbeitgeber. Insofern sage ich mal, das lässt sich nicht einfach schlucken.
Herr Lochthofen, Sie haben eine Zeit lang im Polarkreis verbracht, da in der Nähe von Vorkuta kennen.
Also ich bin hinterm Polarkreis geboren, ja.
Hinterm Polarkreis geboren. Sie kennen Kälte. Nun gibt's ja den Begriff die Erkältung. Zieh dich mal warm an, sonst erkältest du dich und kriegst irgendwie eine. Hat Kälte tatsächlich was mit Krankwerden zu tun oder hängt das gar nicht zusammen?
Nein, da werden ja alle Menschen da oben, die im Norden leben, ständig nur krank, also noch kränker als hier. Ich glaube manchmal, diese andere Temperaturlage mit eher feuchter Kälte, was wir hier haben, ja, also so ein paar Plusgrade, ein paar Minusgrade, mal ein bisschen Schnee, mal kein Schnee und so weiter, das begünstigt viel stärker, glaube ich, diese Erkältungswellen, weil man einfach auch da nicht ganz so vorsichtig ist. Also wenn draußen minus 15, minus 20 Grad sind, sind es nur noch wenige Leute, die sehr unvorsichtig rausgehen und sich nicht ordentlich anziehen und sich nicht dementsprechend verhalten. Aber unsere, sozusagen, diese gemäßigte Temperatur hat schon etwas damit zu tun, dass wir da manchmal lax sind, mal rausrennen schnell. Natürlich auch unter Menschen immer ständig sind, die auch eine Nase haben, die rot ist. Also ich sage jetzt mal, das ist etwas anders. Da oben im Norden verhält man sich da automatisch bei minus 20 Grad ganz anders.
Im Moment sind minus 29. Was empfehlen Sie denn gegen Kälte? Was hilft denn gegen Kälte? Dass man sich nicht die Finger und die Füße abfriert?
Ich nehme ja mit Interesse zur Kenntnis, dass wenigstens ein Teil der jungen Damen, die sonst immer in Schüchen laufen, wo sie noch nicht mal Socken anhaben, dass das ein bisschen nachgelassen hat und dass schöne Schals auch schön sein können. Also ich würde sagen, ordentlich anziehen und aufpassen, dass man da, wo gehustet wird und geprustet wird, nicht unbedingt also mit denen kuschelt. Das würde schon uns allen helfen. Im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, wir haben heute viel Informationen darüber, wie das geht, wie das richtig geht. Gleichzeitig kriegen wir ja auch mit, wenn so eine Welle läuft, dann kann man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Sogar eine Mundmaske kann ja, sage ich mal, freiwillig getragen in der Straßenbahn oder irgendwo im Supermarkt durchaus jemandem helfen. Aber insgesamt leben wir damit, dass wir im Winter 4, 5, 6, 7 Mal Schnupfen haben, das ist normal.
Sagt Sergei Lochthofen, der Erfahrung mit Kälte hat und natürlich mit Politik. Und deswegen reden wir mit ihm jede Woche kurz nach 9 oder dann in der Wiederholung kurz nach 18 Uhr. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.
Ja, ich hoffe, dass wir uns wieder hören und nicht eingeschneit sind. Es soll ja wieder wärmer werden. Okay, dann schauen wir uns das an. Tschüss. Ciao.